Und ein fester Bauch, vor allem wenn er mit einem großen Taillenumfang umhergeht, kann ein Hinweis auf erhöhte Mengen an viszeralem Fett sein. Und je mehr viszerales Bauchfett, desto wahrscheinlicher ist auch, dass die Insulinempfindlichkeit sinkt und damit beginnt leider ein Teufelskreis.
Willkommen beim Vita Moment Podcast. Ich bin Susanne und hier dreht sich alles darum, wie ihr fit, energiegeladen und gesund durchs Leben geht. Und das am besten bis ins hohe Alter. Heute ist Kea mit hier dabei im Studio. Hallo Kea.
Hallo Susanne.
Wir schauen uns mal zusammen an, wann kleine Fettpölsterchen am Bauch richtig gefährlich sein können, was Bauchfett mit dem Blutzucker zu tun hat und was euch hilft, euren Blutzuckerspiegel in Balance zu bringen. Ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, unser heutiges Thema betrifft ja recht viele Personen, vor allem so ab 40, würde ich sagen. Zwar geht es um diese kleinen Pölsterchen am Bauch, die viele einfach hinnehmen und so als ganz normale Erscheinung des Alters abtun. Und um besser zu verstehen, wieso Bauchfett viel mehr als nur ein optisches Übel sein kann, habe ich heute eine Expertin an meiner Seite, die sich ganz intensiv mit den Themen Blutzucker, Insulin und Diabetes auskennt. Hallo Kea, schön, dass du dabei bist.
Hallo liebe Susanne, ich freue mich sehr, heute zu Gast bei dir zu sein. Ich bin bei Vita Moment für den Coaching-Bereich zuständig und aus unserem Team kommen zum Beispiel die Ratgeber zu Omega-3 und Magnesium oder auch die Darmleber und die Menokur. Und mein Interesse für das Thema Blutzucker kam ja so während meines Ökotrophologiestudiums. Und ja, hole noch mal ein bisschen weiter aus. Und ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und wir hatten ganz viele Hühner und einen großen Gemüsegarten. Und meine Mama hat immer viel frisch gekocht und meine Eltern, ja, waren irgendwie immer ganz aktiv draußen und haben sich viel bewegt. Und im Jugendalter ist mir ja dann irgendwie erst richtig klar geworden, dass das gar nicht so der Standard ist oder ja, viele ganz anders leben auch. Und so kam ich dann zum Ökotrophologiestudium. Ich wollte einfach viel mehr darüber erfahren, was in unseren Lebensmitteln so steckt und wie die Ernährung unser Leben beeinflusst. Ein Thema hat mich besonders interessiert, der Blutzuckerspiegel. Welche umfassenden Auswirkungen der eigentlich so auf unsere Körperfunktion hat, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden und unsere Stimmung. Und welchen großen Einfluss wir darauf nehmen, ob er über den Tag Achterbahn fährt oder in ganz normalen Wellen verläuft.
Was ich richtig cool finde, ist, dass du halt eigentlich so das Glück hattest, sehr gesund und eben auch so ernährungsbewusst aufzuwachsen. Das klingt ja auch irgendwie richtig schön. Aber dass du es dir dann jetzt zur Aufgabe gemacht hast, anderen dabei weiterzuhelfen und dein Wissen weiterzugeben. Das Fiese an diesem Bauchfett ist ja oft, dass man einigermaßen schon auf die Ernährung achtet, vielleicht sogar ziemlich aktiv ist und trotzdem dieses hartnäckige Bäuchlein immer bleibt. Das frustriert natürlich viele und man findet es auch einfach nicht so schön, traut sich dann vielleicht gar nicht mehr enge Sachen anzuziehen oder mal ins Schwimmbad zu gehen. Was hier aber wichtig zu verstehen ist, dass Bauchfett ist eben nicht nur ein ästhetisches Thema, was viele denken, sondern ja ein richtig wichtiges gesundheitliches Thema.
Ja, genau, denn gerade das viszerale Bauchfett, also das Fett um unsere inneren Organe herum, ist echt gefährlich. Denn anders als das weiche Fett direkt unter der Haut, zum Beispiel an den Hüften oder an den Oberschenkeln, liegt das viszerale Fett tief im Bauchraum. Es umgibt Leber, Bauchspeicheldrüse und den Darm. Und man kann es sich ja wie so eine Art inneres Polster vorstellen, das aber nicht nur passiv da liegt, sondern sehr stoffwechselaktiv ist.
Was heißt stoffwechselaktiv? Also ist das schlecht? Das klingt auf jeden Fall nicht, als wäre es was Gutes.
Ja, leider schon. Stoffwechselaktiv bedeutet, dass diese Art von Fettgewebe bestimmte Botenstoffe aussendet, sogenannte Entzündungsmarker. Und die können im Körper stille Entzündungen auslösen. Das ist einer der Hauptgründe, warum Bauchfett langfristig das Risiko für Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck oder auch Herzinfarkt massiv erhöht.
Also könnte man sagen, das ist sozusagen wie so ein stiller Brandherd, der im Körper wütet, den man aber gar nicht so direkt spüren kann.
Mhm, ja, genau. Und deshalb ist es so wichtig, nicht zu lange zu warten, wenn man ja so mit 40, 50 oder auch schon eher so langsam ein kleines Bäuchlein bekommt. Hier nochmal ganz wichtig, nicht jedes Bäuchlein bedeutet, dass stille Brandherde im Körper brodeln. Das viszerale Fett, also das Fett um unsere Organe, ist eben dieser Brandbeschleuniger. Und ein fester Bauch, vor allem wenn er mit einem großen Taillenumfang umhergeht, kann ein Hinweis auf erhöhte Mengen an viszeralem Fett sein. Und je mehr viszerales Bauchfett, desto wahrscheinlicher ist auch, dass die Insulinempfindlichkeit sinkt und damit beginnt leider ein Teufelskreis.
Teufelskreis klingt ja schon mal ziemlich alarmierend. Aber lass uns das nochmal genauer anschauen. Was passiert da im Körper? Wie hängen jetzt Bauchfett, Insulin und der Blutzuckerspiegel genau zusammen?
Ich versuche das mal möglichst einfach zu erklären. Also um Zucker, den wir aus der Nahrung aufnehmen, zu verstoffwechseln, brauchen wir ja Insulin. Das ist ein Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Und Insulin schleust dann sozusagen den Zucker aus unserem Blut in die Zellen und dort wird er als Energiequelle genutzt. Insulin nimmt also den Zucker aus dem Blut heraus und senkt damit den Blutzuckerspiegel. Jetzt kommt das viszerale Bauchfett ins Spiel. Wenn wir zu viel davon haben, werden die Zellen ja quasi taub für Insulin und das nennt man dann Insulinresistenz.
Das heißt, der Zucker bleibt letzten Endes im Blut bestehen, unser Blutzuckerspiegel steigt damit und die Bauchspeicheldrüse produziert immer mehr Insulin, bis sie irgendwann total erschöpft ist.
Ja, genau. Das kann dann in Richtung Prädiabetes oder auch Typ-2-Diabetes gehen. Und das Fatale daran ist, wir merken das oft erst recht spät, weil es ja keine eindeutigen Warnsignale gibt.
Und besonders heimtückisch daran ist ja, dass eben auch Menschen mit nur ein bisschen Bauch schon betroffen sein können. Das heißt, auch schlanke Menschen können gefährlich viel viszerales Fett haben.
Ja, genau. Und man nennt das dann übrigens TOFI, Thin Outside, Fat Inside, also schlank nach außen, dick nach innen.
Und jetzt kommt wahrscheinlich so die Frage, die hier viele hören wollen. Was kann man denn jetzt tun, so ganz konkret, um dieses gefährliche Bauchfett loszuwerden? Und hier an der Stelle schon mal die gute Nachricht, ihr könnt richtig viel tun und das auch ganz ohne Diätstress oder stundenlanges Training.
Ja, genau, das stimmt. Es gibt drei große Säulen, die die entscheidende Rolle dabei spielen. Da geht es überwiegend um Ernährung, Bewegung und Stressabbau.
Für unsere Hörer hier im Podcast sind das auf jeden Fall auch keine neuen Themen, weil das sind eigentlich die, über die wir hier im Podcast wirklich regelmäßig sprechen, da es eben ja die größten Stellschrauben sind, um langfristig gesund zu bleiben. Fangen wir hier doch mal mit der Ernährung an. Was mache ich denn falsch, wenn die der Grund für meine Bauchfettpölsterchen sind?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn viele denken ja immer sofort, dass ich einfach zu viel esse. Aber in den meisten Fällen ist es nicht die Menge, sondern die Art und Weise, wie und vor allen Dingen auch was wir essen. Und besonders kritisch sind die schnell verdaulichen Kohlenhydrate, also sowas wie Weißbrot, Pasta oder auch Süßes. Denn die Lebensmittel lassen den Blutzucker super schnell hochschießen. Und dann kracht er aber auch leider genauso schnell wieder in den Keller. Und jedes Mal, wenn das passiert, dann schüttet der Körper Insulin aus.
Und genau das wollen wir ja unbedingt vermeiden. Insulin kann man sich ja wie eine Art Türsteher vorstellen. Solange es im Blut hoch ist, sagt es dem Körper, stopp, wir lagern gerade ein, also keine Fettverbrennung. Und das ist ein sehr häufiger Grund, dass gespeichertes Fett im Körper nicht abgebaut wird, weil es eben die Fettverbrennung stoppt. Das heißt, man isst am Ende eigentlich gar nicht zu viel, sondern einfach das Falsche und bringt seinen Körper ständig in diesen Einlagerungsmodus.
Ja, und das passiert auch, wenn wir zum Beispiel ständig snacken. Selbst so gesunde Snacks wie Nüsse oder Obst können, wenn wir eben dauerhaft snacken, den Insulinspiegel dauerhaft oben halten.
Das heißt, schon so ein kleiner Snack in meinem Nachmittagstief könnte am Ende schon ein Problem sein?
Ja, das kommt ganz drauf an. Also wer seinen Blutzuckerspiegel grundsätzlich stabil hält, für den ist mal ein Snack absolut nicht schlimm. Und was noch wichtig ist, nicht bei jedem steigt auch der Blutzucker nach dem Essen gleich stark an. Das hängt von der Zusammensetzung der Mahlzeit ab, aber zum Beispiel auch von der Genetik, unserem Stresslevel oder auch von unserem Schlaf. Und das bedeutet, was bei dem einen kaum Auswirkungen hat, kann beim nächsten schon einen deutlichen Blutzuckeranstieg auslösen. Und ja, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall auf die Signale des eigenen Körpers mal zu achten. Typische Hinweise auf starke Blutzuckerschwankungen können zum Beispiel sein plötzliches Zittern, Müdigkeit oder auch Schlappheit nach dem Essen. Auch Heißhunger auf Süßes, Gereiztheit, Konzentrationsprobleme oder ja so ein regelrechtes Energieloch am Nachmittag können auf starke Blutzuckerschwankungen hinweisen. Und wenn man solche Symptome regelmäßig bei sich beobachtet, dann ist das ein Zeichen, dass der Blutzucker häufig aus dem Gleichgewicht gerät.
Was wir also schon mal mitnehmen können, ist, das Ziel sollte sein, weniger Achterbahn, mehr Konstanz beim Blutzucker. Wie schaffen wir das?
Vor allen Dingen mit mehr Eiweiß, gesunden Fetten und Ballaststoffen. Die machen richtig schön satt, halten den Blutzuckerspiegel stabil und verhindern Heißhunger. Und wichtig ist da, die richtigen Lebensmittel in den richtigen Kombinationen zu essen. Zum Beispiel statt morgens nur gezuckerte Frühstückscerealien oder ein helles Brötchen mit Marmelade, kann ein Frühstück mit Vollkornbrot, ungesüßtem Müsli, Eiern, Quark oder Nüssen für eine langanhaltende Sättigung sorgen.
Wir verhindern damit also, dass wir direkt am Morgen den Blutzucker total in die Höhe schießen.
Ja, ganz genau. Beim Mittagessen ist es super, wenn neben Gemüse auch gute Fettquellen wie Avocado, Olivenöl oder fetter Fisch wie Lachs auf dem Teller landen. Und natürlich eine große Portion Ballaststoffe, also neben Gemüse gerne auch Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte.
Ballaststoffe haben ja direkt mehrere Vorteile. Zum einen sind sie total super für die Verdauung, weil sie fördern die Darmbewegung, regulieren den Stuhlgang und können auch Verstopfung vorbeugen. Aber sie verlangsamen eben auch die Zuckeraufnahme im Blut. Und das sorgt letzten Endes für einen gleichmäßigeren Blutzuckeranstieg und weniger Heißhungerattacken. Mich würde jetzt mal interessieren, wie wir das Thema mit den Snacks lösen können. Weil so ab und an ist einem ja schon danach.
Absolut. Ja, auch hier lohnt sich die Kombination zum Beispiel zu Obst oder einem Müsli-Riegel, mal eine kleine Handvoll Mandeln oder ein bisschen Joghurt zu essen. Auch Gemüse in Hummus gedippt ist super, hält länger satt und vermeidet diese Blutzuckerspitzen, die wir ja nicht haben wollen. Und wer zwischendurch mal Lust auf Süßes hat, kann dann zum Beispiel mal eine kleine Portion dunkle Schokolade essen oder auch zu Beeren greifen. Aber auch hier immer in Maßen und idealerweise nach einer Mahlzeit.
Okay, ich finde, das klingt machbar und wir müssen jetzt nicht komplett drauf verzichten. Also nicht einfach nur weniger essen, sondern bewusster und klüger kombinieren. Das ist sozusagen jetzt unsere Devise. Und man fühlt sich auch gleich ein bisschen weniger eingeschränkt und hat trotzdem den Blutzucker im Griff. Wenn es darum geht, den Blutzucker stabil zu halten, ist ja auch wichtig, wann man isst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das macht ja wirklich einen großen Unterschied, wann und auch wie oft wir essen. Unser Körper liebt klare Essenszeiten und vor allem auch die Pausen dazwischen sind wichtig. Essenspausen von mindestens so 12 Stunden am Stück sind super hilfreich. Und das heißt zum Beispiel, wenn du um 19 Uhr zu Abend isst, solltest du versuchen, bis ja so 7 Uhr morgens circa nichts mehr zu essen und einfach nur Wasser oder ungesüßten Tee trinken, wenn dann doch die Lust auf Essen kommt.
Das ist sozusagen ja schon eine einfache Form des Intervallfastens. Das ist eine sehr beliebte und wirkungsvolle Methode, die viele Menschen auch zum Abnehmen nutzen. Und Intervallfasten bedeutet, dass man nur in bestimmten Zeitfenstern isst und dazwischen eben Essenspausen macht. Durch diese langen Pausen kann sich der Insulinspiegel senken und der Körper kommt wieder ein bisschen mehr zur Ruhe. Und das hilft enorm beim Fettabbau, gerade am Bauch.
Schon die einfachste Form dieses Intervallfastens ist total wirkungsvoll. Viele essen ja ohnehin schon so 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag. Und der Unterschied ist hier jetzt einfach, dass zwischendurch auch auf die kleinen Mahlzeiten oder Snacks verzichtet wird. Und wenn wir zu einem Snack greifen, dann so nah wie möglich an einer Mahlzeit. Denn dann ist der Blutzuckerspiegel eh schon angestiegen. Und hinzu kommt, dass unser Blutzuckerspiegel insgesamt nicht so schnell wieder abfällt, wenn wir vorher ballaststoffreich gegessen haben.
Also beim Thema Ernährung nehmen wir heute einmal mit. Regelmäßigkeit, bewusste Pausen und die richtigen Kombinationen helfen dem Körper, den Blutzucker im Gleichgewicht zu halten und auch langfristig das gefährliche Bauchfett abzubauen. Die nächste große Säule, die wir haben, ist die Bewegung. Was ja jetzt gar nicht automatisch heißt, dass wir jeden Tag ins Fitnessstudio gehen müssen, oder?
Nee, auf keinen Fall. Bewegung muss weder immer anstrengend oder auch kompliziert sein. Da geht es vor allem darum, regelmäßig aktiv zu sein und den Körper in Bewegung zu halten.
Hast du denn Tipps für Leute, die jetzt sagen so, boah, nee, also Sport, gar keine Lust drauf, so Leute, die wirklich keine Sportfans sind, die sich total schwer damit tun?
Ich finde ja immer so ganz einfache Sachen super, wie täglich spazieren gehen, dann so der Klassiker irgendwie dann doch die Treppe mal nehmen statt Aufzug oder auch kurze Bewegungspausen im Homeoffice einlegen. Also mal aufstehen, um sich das Glas Wasser zu holen, statt sich eine ganze Flasche auf den Schreibtisch zu stellen zum Beispiel. Auch Gartenarbeit oder Tanzen mit den Kids ist super oder auch gern alleine. Hauptsache, man bewegt sich. Und darüber hinaus sollte man trotzdem auch mal drüber nachdenken, ganz gezielt zu trainieren. Und hier ist vor allen Dingen Krafttraining super, weil es Muskeln aufbaut und die Insulinempfindlichkeit verbessert. Ihr braucht dazu aber ja vor allen Dingen am Anfang auch keine schweren Gewichte oder sowas. Schon einfache Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, wie zum Beispiel Kniebeugen oder mal ein Liegestütz, helfen da sehr.
finde, das klingt auch wieder total machbar. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, schaut doch einfach mal bei YouTube. Da gibt es so viele einfache Videos, die sind auch teilweise total motivierend. Da könnt ihr einfach mitmachen und vielleicht findet ihr ja einfach was, was euch Spaß macht. Und ähnlich wie beim Essen liebt der Körper ja auch bei der Bewegung Regelmäßigkeit. Also statt eines total harten Workouts pro Woche, lieber jeden Tag so ein bisschen moderat bewegen. Und diese Bewegung hat direkt mehrere Vorteile im Kampf gegen dieses gefährliche Bauchfett. Es regt zum einen den Stoffwechsel an und erhöht die Fähigkeit des Körpers, Fett zu verbrennen, also eben auch dieses hartnäckige Bauchfett. Bewegung verbessert aber auch die Insulinempfindlichkeit unserer Zellen. Das heißt, der Körper kann den Blutzucker besser aufnehmen und verwerten, ohne dass die Bauchspeicheldrüse immer mehr Insulin produzieren muss. Drittens reduziert Bewegung auch Entzündungen im Körper, die durch das Bauchfett verursacht werden. Und dadurch wird dann am Ende auch das Risiko für Folgeerkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Probleme gesenkt.
Und nicht zuletzt fördert regelmäßige Bewegung natürlich auch den Stressabbau und das verbessert den Schlaf wiederum. Und beides sind wichtige Faktoren, denn Stresshormone wie Cortisol können Bauchfett zusätzlich fördern. Und damit sind wir direkt auch schon bei der dritten wichtigen Säule, ein gesunder Umgang mit Stress.
Hier ist ja auch Bewegung so eine meiner Lieblingsmethoden, um den Kopf frei zu bekommen und Stress abzubauen. Was hilft dir denn da persönlich am besten?
Auf jeden Fall auch Bewegung, steht ganz oben. Ich habe einen Hund, bin also mehrmals am Tag spazieren und eh schon draußen. Und wenn ich richtig gestresst bin, dann hilft mir das, eine Runde mit dem Rennrad zu fahren. Das, ja, macht meinen Kopf so richtig frei. Und manchmal brauche ich aber auch einfach Zeit für mich, also ohne aktiv zu sein und mich zu bewegen. Und was mir da sehr hilft, ist erstmal die Gedanken zu ordnen. Also ich schaue dann oft, warum bin ich eigentlich so gestresst und schreibe so Dinge auf, die mich belasten. Und allein durch das Aufschreiben macht es vieles nur noch so halb so schlimm. Und dann lege ich mich einfach auf die Yogamatte, mache mir meine Lieblingsmusik an und beginne ganz ruhig und tief erstmal zu atmen. Und das hilft mir enorm runterzufahren.
Ich glaube, da können wir uns alle schon mal ein bisschen was abschauen, was das Thema Stressabbau angeht. Ich glaube nämlich auch, dass viele Menschen unterschätzen, wie sehr chronischer Stress unseren Stoffwechsel beeinflusst. Das heißt, wie stark er sich letzten Endes auch auf die Fettverteilung im Körper auswirken kann. Und selbst bei Menschen, die sich gesund ernähren und regelmäßig bewegen, kann Stress trotzdem verhindern, dass das Bauchfett weniger wird.
Ja, leider ja. Unter Dauerstress schüttet der Körper nämlich vermehrt Cortisol aus. Und das sorgt unter anderem dafür, dass Fett besonders gern im Bauchraum eingelagert wird. Das ist eine alte Überlebensstrategie unseres Körpers, die in unserer modernen Welt eher hinderlich ist.
Man könnte also sagen, Stress ist also fast sowas wie ein Bauchfettmagnet.
Ja, das kann man so sagen. Was noch hinzukommt, Stress beeinflusst auch unser Essverhalten. Das kennt vermutlich jeder. Wir greifen dann öfter mal zu Zucker oder zu Fastfood. Wir schlafen schlechter, sind weniger motiviert, uns zu bewegen. Und ja, so beginnt dann schnell ein richtiger Teufelskreis. Und was hier hilft, muss gar nicht immer so besonders groß sein. Auch besonders gut sind so kleine Auszeiten, wie einfach mal raus in die Natur, auch wenn es nur 5 Minuten sind, oder auch das Fenster mal öffnen und einfach mal rausschauen in die Weite. Bewusstes Atmen, das Handy mal weglegen, meditieren oder ja, auch ganz wichtig, einfach mal Nein sagen lernen. Das fällt ja auch super vielen schwer. Und noch ein Tipp, achtsames Essen mal auszuprobieren. Also wirklich mal in Ruhe zu essen, zu kauen, zu genießen, zu schmecken. Was habe ich denn da überhaupt im Mund? Und es klingt simpel, aber es verändert echt viel.
Ja, gerade heutzutage ist es ja gerade, ich denke mal, bei den jüngeren Leuten selten, dass man sich einfach mal an den Tisch sitzt und nur isst. Also genau. Ohne, dass das Handy daneben liegt oder der Fernseher läuft. Also ich kenne das von mir auch gut. Das fühlt sich manchmal schon fast befremdlich an, wenn man einfach nur isst. Mhm. Aber ich glaube, für den Stoffwechsel ist es eigentlich wirklich das Beste, was man machen kann.
Absolut.
Und das zeigt eben auch richtig gut, dass viele Menschen gar keine neue Diät brauchen, sondern einfach mal eine Pause, so weniger Druck und mehr Bewusstsein. Und das Tolle ist, wenn Ernährung, Bewegung und Stressreduktion zusammenkommen, dann entsteht so eine positive Dynamik, die sich dann auch am Bauch zeigt. Wie sieht es bei dem Thema denn eigentlich mit Nährstoffen oder natürlichen Helfern aus?
Das ist ja ein super wichtiger Punkt, denn manchmal kommt der Körper auch trotz guter Ernährung und Bewegung nicht so richtig in Balance, weil ihm einfach bestimmte Mikronährstoffe fehlen, die für den Stoffwechsel entscheidend sind. Hier haben wir zum Beispiel allen voran Magnesium. Das ist total unterschätzt und hilft nicht nur bei der Entspannung und Stressregulation, sondern spielt auch eine echt große Rolle beim Blutzuckerstoffwechsel.
Und da haben ja viele Menschen einen Mangel, ohne es eigentlich zu wissen.
Genau, das stimmt. Und dann haben wir auch noch Chrom. Das kann die Insulinsensitivität verbessern und hilft, Heißhunger zu reduzieren. Auch Zink ist super wichtig, unter anderem für den Hormonhaushalt oder auch die Immunfunktion.
Gerade so Chrom oder vielleicht auch Zink sind ja irgendwie Bausteine, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und natürlich gibt es auch noch ein paar pflanzliche Helfer, die unterstützend wirken können, wie zum Beispiel Zimt, der nachweislich hilft, den Blutzucker zu stabilisieren, oder auch Bitterstoffe aus Kräutern, die die Verdauung und den Fettstoffwechsel anregen. Wer jetzt sagt, okay, das klingt gut, aber das sind ja so viele kleine spezifische Nährstoffe, wie nehme ich die jetzt alle ein? Für den ist vielleicht unser Blutzuckerkomplex interessant. Hier haben wir nämlich Zink, Chrom, Vitamin C, Grünteeextrakt, Beta-Glucane und Zimtrinde drin. Und das sind alles Wirkstoffe, die den Blutzucker stabilisieren, den Stoffwechsel unterstützen und Entzündungen entgegenwirken können.
Das ist wirklich eine ideale Kombi. Sie kann gerade noch kohlenhydratreichen Mahlzeiten helfen, der Blutzuckerachterbahn entgegenzuwirken und den Körper auf natürliche Weise in ein besseres Gleichgewicht zu bringen. Hier ist total wichtig, solche Präparate sind aber immer nur eine Ergänzung und auf jeden Fall kein Ersatz. Die Basis ist immer der Lebensstil, also was wir schon angesprochen haben, die Ernährung, die Bewegung und ein gesunder Umgang mit Stress. Und Vitalstoffe können dann quasi das Tüpfelchen auf dem I sein, das dem Körper hilft, wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
Und was auch total wichtig ist, was ihr auf jeden Fall beachten solltet, der Blutzuckerkomplex oder auch generell Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für die Einnahme jeglicher Medikamente, die den Blutzuckerspiegel oder den Insulinspiegel in irgendeiner Weise beeinflussen. Solltet ihr solche Medikamente einnehmen, dann besprecht die Einnahme von Nährstoffen bitte immer mit eurem Arzt und dann könnt ihr mit der Zeit auch gemeinsam schauen, ob sich dadurch sogar Medikamente reduzieren lassen. Ja, und das war's dann auch schon für heute. Danke, dass ihr dran geblieben seid und vielen Dank, Kea, für deine Expertise zu diesem Thema und auch das nette Gespräch.
Vielen lieben Dank, Susanne. Danke für die Einladung und dass ich heute hier zu Gast sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich wie immer riesig auf euer Feedback. Stellt uns gerne eure Fragen oder lasst uns wissen, welche Themen euch besonders interessieren. Das könnt ihr über die Kommentarfunktion bei Spotify machen, auf unseren Social-Media-Kanälen oder direkt per Mail an podcast@vitamoment.de. Wir hören uns nächsten Sonntag und denkt dran, es ist nie zu spät, sich jung zu fühlen. Macht's gut!
Tschüss!